Ich lese von Psalm 34, Vers 12 bis 16. Ihr jungen Leute, hört mir zu. Ich will euch zeigen, wie ihr dem Herrn dienen könnt. Wollt ihr das Leben genießen und gute Tage erleben? Dann passt auf, was ihr redet. Lügt nicht und verleugnet niemanden. Wendet euch ab von allem Böse und tut Gutes. Setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn Gott sieht mit Freude auf solchen Menschen und wird ihre Gebete erhören.
Ihr kennt das schon, Vorbemerkung. Der Jugendpfarrer Otto Riedmüller, ich habe mal ein Bild mitgebracht von ihm, er war Vorsitzender des Reichsverband der evangelischen Jugend und er leitete auch den Jugendverband der Bekennenden Kirche. Er wollte den Parolen des Dritten Reiches etwas entgegensetzen, diesen zerstörerischen Brandstifterparolen. Und deshalb begann er damit 1930 einen Bibelvers sozusagen auszulosen, eine Losung auszugeben für seine Jugendlichen. Das soll der Leitsatz unseres Jahres sein, so sagte er. Darüber wollen wir nachdenken. Und dann haben sie in diesem Jugendverband diesen Jahresvers so durch das Jahr hindurch durchgearbeitet, durchgekaut und sich daran orientiert. So entstand 1930 die Jahreslosung. Die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen hat dann diese Tradition übernommen und fortgesetzt. Und so gibt es seitdem eben für jedes Jahr eine Jahreslosung oder einen Leitsatz für das Jahr. Und der Leitsatz für dieses Jahr, die Jahreslosung, suche Frieden und jage ihm nach. Psalm 34, Vers 15. Und bei uns ist es eben auch Tradition, uns dann am Anfang des Jahres mit diesem Vers zu beschäftigen und nicht nur mit dem einen Vers, sondern auch zu gucken, ja, in welchem Umfeld steht er denn? Er steht eben im Psalm 34 und bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, da sind viele Geschenke drin, wie so ein Rucksack und deshalb Gottes Jahresstartpaket für unser Jahr 2019. König David hat diesen Psalm gedichtet und König David hat einen Absturz erlebt. Er war Thronanwärter und jetzt war er Höhlenbewohner. Er war eigentlich der besungene Held des Volkes und wurde dann zum Staatsfeind Nummer eins. Und nun wird er Anführer einer neuen Truppe. Und was das für eine Truppe war, haben wir uns die letzten Wochen schon angeschaut. Ich habe den Vers hier nochmal mitgebracht. So floh David aus Gath und versteckte sich in der Adullam-Höhle. Und als seine Brüder und die ganze Verwandtschaft erfuhren, wo er sich aufhielt, kamen sie alle und schlossen sich ihm an. Und bald scharten sich noch andere um ihn. Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, die Schulden hatten oder verbittert waren. Schließlich war es eine Gruppe von etwa 400 Mann und er wurde ihr Anführer. Das war seine Truppe. Bedrängte Menschen, Menschen in auswegloser Situation, Menschen, die anderen etwas schuldig waren, die Gläubiger im Nacken sitzen hatten und Menschen so wörtlich mit bitterer Seele. Und zwar aller Generationen. Und wir haben letzte Woche darüber nachgedacht. Wer möchte, kann sich gern die Predigt von letzter Woche vielleicht nochmal holen, hinten an der Technik, dass uns das letztendlich alle betrifft. Dass wir immer mal wieder in ausweglosen Situationen sind, Situationen, die wir nicht überschauen, dass wir uns bedrängt fühlen, dass wir anderen etwas schuldig bleiben. Und ja, dass es immer dazu kommen kann, dass wir alle in der Gefahr stehen, bittere Seelen zu werden, wenn wir Dinge nicht richtig verarbeiten. Hier in dieser Höhle entsteht der Psalm 34 unter den Eindrücken, die David hier gewinnt. Und dann gehen wir jetzt in unseren Text hinein, Vers 12. Ihr jungen Leute, hört mir zu, ich will euch zeigen, wie ihr dem Herrn dienen könnt. Jetzt denken natürlich alle, die sich nicht mehr jung fühlen, ach super, können wir uns ja zurücklehnen, ist nichts für uns heute. Ja, also wörtlich steht da, ihr Söhne, ihr Kinder. Und was David damit ausdrücken will, ist, er will seine Truppe ansprechen, denn er ist ihr Leiter. Und das war im Denken damals, ja, dann war David sowas wie der Vater dieser Truppe. Und deshalb alle, die dort in der Höhle waren, das waren seine Kinder. Und die spricht er an, also eigentlich spricht er alle an. Und auch uns heute Morgen alle. So benennt er seine Truppe. Er ist ihr Soldatenführer, er ist ihr König. Er wurde zu ihrem Hirten, zu ihrem Menschenhirten und damit auch zu ihrem Seelsorger. Er wird Priester. Und jetzt sagt er, hört mir zu, ich will euch zeigen wörtlich, ich will euch lehren, wie ihr Gott dienen könnt, steht da. Wörtlich, die Gottesfurcht. Ich will euch lehren, die Gottesfurcht. David hat etwas erlebt, erfahren mit Gott und das will er weitergeben. Er wird sozusagen zum Sprachrohr Gottes an seine Truppe. Er wird zum Propheten, der Wort Gottes in die aktuelle Situation hineinspricht. Er ist ihr König, er ist ihr Priester und jetzt wird er auch noch ihr Prophet. Gottesfurcht, darüber haben wir auch letzte Woche schon nachgedacht. Wir werden gleich da auch noch mal einiges zu hören. Was war denn jetzt der religiöse Stand dieser Truppe? An wen wendet David sich? Und das lesen wir, wenn wir zwei Verse nach vorne gehen, Vers 10. Da sagt David nämlich, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Ihr seine Heiligen. David richtet das, was er jetzt sagt, an die Gottesmenschen. Er richtet es an die Menschen, die schon mit Gott leben, die Gott kennen. Der ganze Psalm und auch gerade die Herausforderung oder die Aufforderung, um die es heute geht, spricht er an die Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Und das hat mir nochmal gezeigt, scheinbar ist diese Aufforderung nötig. Der Frieden, um den es hier heute in unserem Vers geht, ist also kein Automatismus und ist auch kein Zufallsprodukt, auch nicht in einem frommen Leben. Vorbemerkung. Der zweite Gedanke, warum ist David das so wichtig? Vers 15 eben. Wenn wir es nochmal einblenden, mit dem Bild der an den Nagel gehängten Boxhandschuhen. Suche Frieden und jage ihm nach. Warum ist David das so wichtig? Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Er hatte also eine 400 Mann starke Truppe, alle Generationen bedrängte Menschen, die in auswegloser Situation sind, Menschen, die Schulden haben, Menschen, die bitter sind oder in der Gefahr stehen, bitter zu werden. Und dann ist uns völlig klar, es ist existenziell wichtig, worauf diese Truppe sich fokussiert. Denn es ist ein leichtes, sämtliche Energie jetzt in Grabenkämpfen zu verlieren. Und dann würde diese Truppe sich selbst zerstören. Sie hätte keine Kraft mehr, das Wesentliche, für das Wesentliche, was zu tun ist, dafür wäre keine Kraft mehr übrig. Und dieses ganz Praktische, was dahinter steht, dass David das so sagt, ich glaube, das betrifft uns heute ganz genauso. Wenn wir letzte Woche darüber nachgedacht haben, dass wir genauso in dieser Höhle zu Davids Truppe gehören könnten, dann ist es auch für uns existenziell wichtig, worein wir unsere Kraft investieren. In unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Freundschaften, unserem Arbeitsplatz, in der Schulklasse, in der Nachbarschaft und auch in der Gemeinde. Geht unsere Kraft, verpufft unsere Kraft in irgendwelchen Grabenkämpfen? Und es bleibt dann kaum noch Kraft über, das Wesentliche zu tun und zu leben? Es ist existenziell wichtig für diese Truppe dort, in der Höhle und ich glaube auch für uns heute. Und das Zweite, warum David das so wichtig ist, Mal einmal Hand hoch, wer glaubt an die Ewigkeit? Jetzt haben die meisten sich geoutet, ja. Und ich meine jetzt nicht, wer glaubt an die Ewigkeit, weil Oma das gesagt hat oder weil Mama das gesagt hat oder Papa oder weil das halt so in der sozialen Gruppe so ist, sondern sind wir davon überzeugt? Ist unser Herz davon überzeugt, dass es die Ewigkeit gibt? Dann muss uns ja klar sein, wenn wir davon überzeugt sind, dann ist das das Ziel, auf das wir zuleben. Man sagt ja so, mit der Geburt beginnt das Leben. Jemand hat mal pointiert gesagt, mit der Geburt beginnt das Sterben. Denn dann, ab dann läuft ja die Lebenszeit ab und das Ziel, da rein, wo es mündet, ist die Ewigkeit und dann beginnt ja eigentlich erst das ewige Leben, oder, ne? Sind wir überzeugt davon, dass das das Ziel ist, auf das wir zuleben? Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich so alt werde wie der durchschnittliche deutsche Mann, habe ich noch 30 Jahre. Dann ist dieses Leben hier zu Ende und dann mündet mein Leben in dieses Ziel. Und jetzt die zweite Frage, was glauben wir, was hat von unserem Leben hier in der Ewigkeit Bedeutung? Welches Auto ich gefahren habe? Da oben fahren sowieso nur Hybrid, das muss uns ja klar sein. Ne? Wie viele Tore ich für die Altherren Keppeln geschossen habe? Wo ich Urlaub gemacht habe? Wie meine Wohnung eingerichtet war? Das ist alles schön, gar keine Frage. Ja, Christen dürfen das Leben genießen. Ja, Jesus' erstes Wunder war, dass er Wasser in Wein verwandelt hat. Nur, dass wir das nochmal klar haben. Und es war guter Wein. Aber was bleibt dann, wenn unser Leben in sein Ziel mündet? Ich bin davon überzeugt, das Einzige, was dann noch Bedeutung hat, ist Beziehung. Beziehung. Das ist das Einzige, was von unserem Leben überbleibt in der Ewigkeit. Beziehung. Und suche Frieden, jage ihm nach, ist eine zentrale Beziehungsaussage. Das Wort heißt Shalom im Hebräischen. Und ich habe euch mal mitgebracht, was Shalom alles bedeutet. Unversehrt sein, heil sein, Glück, Vervollständigung, Sicherheit, Heil, Freundschaft, Friedlichkeit, Friede, Wohlbefinden. Heilsbund, Ruhe. Das ist bis heute die Begrüßungsformel in Israel, dass man Shalom sagt zueinander. So wie man bei uns Hallo sagt oder Guten Tag. Shalom. Und wisst ihr, wie sich in Israel Freunde begrüßen? Sie fragen einander, was macht dein Shalom? Dann könnte man direkt in tiefe Gespräche einsteigen. Was macht dein Shalom? Warum ist David das so wichtig? Er sagt, suche Frieden und jage ihm nach. Ich bin ja als Stadtjunge zum Zivildienst aufs Land gekommen, hier nach Uedem. und war dann zuständig für die Schafe und Hühner des Berghofes. Und am Anfang dachte ich, es geht darum, den Rüben zu geben, den Schafen, und Eier einzusammeln, bis mir irgendwann gewahr wurde, ich war auch zuständig für das Schlachten der Hühner. Das war für einen Stadtjungen schon eine Herausforderung. Die erste Herausforderung war die, wenn wir das Bild uns mal angucken, überhaupt so einen Huhn zu kriegen. Ich bin also in den Hühnerhof, habe die Tür hinter mir zugemacht. Das war, war ja dann eine Wiese. Und dann habe ich mich in eine gebückte Haltung begeben und bin hinter irgendeinem Huhn hergelaufen. So, und dann, kurz bevor ich dachte, jetzt hast es, dann schoss so durch mein Blickfeld irgendein anderes Huhn und dann rannte man hinter dem Huhn her. Und so ging das die ganze Zeit und irgendwann war ich völlig fertig und hatte kein Huhn. Bis mir dann irgendjemand gesagt hat, Junge, du musst dich fokussieren. Ich weiß nicht, ob man das Wort damals benutzt hat. Aber entweder ein Huhn oder kein Huhn. Du musst auf ein Huhn fokussiert sein und immer hinter diesem Huhn her, weil das Huhn hat kürzere Beine als du, irgendwann ist es müde. Und dann habe ich das ausprobiert und immer dieses eine Huhn im Blick behalten, und egal wer da alles durch mein Blickfeld schoss. Und irgendwann war das wirklich so. Dann saß es in der Ecke, konnte nicht mehr und ich konnte es mir packen und in eine Kiste packen und dann konnte ich mir das nächste Huhn fangen. Suche Frieden, jage ihm nach. Wir merken, da geht es nicht darum, ich könnte ja mal probieren. Oder man müsste vielleicht. David sagt, fokussiere dich darauf. Das ist so wichtig. Jage ihm nach. Dazu fordert David uns heraus. Welche Ebenen meint er? Das erste, Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Dass wir uns das von ihm schenken lassen. Das können wir uns nur schenken lassen. Im Römerbrief, da sagt Paulus, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir können ihm vertrauen, er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Jesus Christus hat den Frieden gebracht zwischen Gott und uns. Und im ersten Johannesbrief, da haben wir uns letzte Woche schon einmal Gedanken drüber gemacht, da heißt es, das haben wir erkannt und wir vertrauen fest auf Gottes Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist so wichtig. Frieden mit Gott, den Christus uns erworben hat. Gottes Liebe, die er zuerst uns schenkt, das ist der Ausgangspunkt. Das muss immer der Ausgangspunkt sein. Aber Gott kommt nicht einfach und nimmt einen Eimer voll Liebe und schüttet uns den über den Kopf, ob wir das wollen oder nicht. Ja? Umschlungen Millionen, ihr habt keine Chance. Doch er nimmt uns so ernst, dass er uns seine Liebe, seinen Frieden anbietet und dann wartet er, ob wir antworten. Aber dass wir antworten, kann immer nur eine Antwort auf seine Liebe sein. Und wie sollen wir antworten? Und David sagt, mit Gottes Furcht. Ich will euch lehren, die Gottesfurcht. Was beinhaltet Gottesfurcht? Wir haben letztes Mal gesagt, das ist Anbetung, dass wir mitten im Alltag unseren Kopf hochkriegen und auf Gott schauen und ihm danken. Das ist das eine und gleichzeitig werden wir dadurch wieder die Beschenkten. Und das zweite Element von Gottesfurcht ist aktiver Gehorsam. aber eben nicht, weil wir das müssen. Nicht aktiver Gehorsam, weil wir uns bei Gott irgendwas verdienen müssen. Irgendein Fleißpünktchen oder dass wir Gott beeindrucken müssen. Sondern aktiver Gehorsam, weil wir das wollen vom Herzen her, weil wir das als Antwort geben auf diese Liebe. Fokussiert auf Gott, auf seinen Willen. Wisst ihr, Jesus wird von seinen Jüngern gefragt, sie spüren ja an ihm, dass er irgendwie eine Beziehung zu diesem himmlischen Gott hat, die sie nicht haben. Und dann sagen sie, Jesus, lehr uns beten. Was sagt er dann? Kennen wir alle. Dann sagt er, betet so. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel und so auf Erden. Nehmen wir mal nur bis dahin. Gott hatte Mose schon seinen Namen offenbart, Yahweh. Ich bin der ich bin für dich, ich bin mit dir, ich bin da. Aus Respekt vor Gott, vor diesem heiligen Gott, haben die Juden diesen Namen, der auch in ihren heiligen Schriften auftauchte, haben sie den nie ausgesprochen. Solch eine Ehrfurcht hatten sie vor diesem Gott. Sie haben immer Adonai gesagt oder Elohim, wenn dieses Wort Jahwe da stand. Und jetzt fragen sie Jesus, wie sollen wir beten? Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt, betet so, Vater. Da steht aber nicht so, Vater, der du bist im Himmel, ganz weit weg. Das Wort, das da steht, heißt Papa. Ein Kosewort. Abba, sagt Jesus. Ihr sollt Gott Papa nennen. Völlig undenkbar für seine Jünger. Wir sollen den heiligen Gott Papa nennen? Papa unser, sollt ihr sagen. Und dann begreifen wir wieder die Liebe Gottes, dieser Friede. Darum geht es zuallererst. Und wisst ihr, wenn wir darüber nachdenken, was könnte ein lohnendes Ziel für 2019 sein, dann würde ich sagen, dann ist es das, dass wir mehr begreifen, wie sehr dieser Gott, ich sag's mal ganz persönlich, dich liebt. Und in diese Beziehung hineinzuwachsen und zu sagen, Gott, durchdringe mich immer mehr mit deiner Liebe, weil ich davon überzeugt bin, je mehr unser Herz und unser Kopf und alles, was wir sind, das begreift, wie sehr wir von Gott geliebt sind, dann wird sich alles andere von selbst entwickeln. Gottesfurcht wird von ganz alleine wachsen. Zu fragen, was willst du, Gott, das wird von ganz alleine wachsen. Wisst ihr, das ist unsere Identität und je mehr wir dort hineinfinden, je mehr wir das annehmen können, dass Gott uns das zusagt, du bist mein Gotteskind, du bist ein geliebtes Gotteskind, je mehr wir das nicht nur wissen vom Kopf, sondern dass unser Herz durchdringt, je mehr wird das unser Leben gestalten, das wird unsere Identität sein, egal ob ich erfolgreich bin oder nicht, egal was andere mir spiegeln oder nicht, egal ob ich gerade im Stress bin, egal wie die Beziehungen sind, in denen ich gerade stehe. Wenn das meine Identität ist, dann wird das Auswirkungen haben. Vielleicht ein Ziel für 2019, danach zu fragen, wie kann das denn noch mehr mich erreichen, mich durchdringen? Und dann dein Wille geschehe, wie im Himmel, da sind wir nicht für zuständig, im Himmel. Aber auf Erden. Dein Wille geschehe auf Erden. Das hat was mit mir zu tun. Frieden mit Gott. Und das Zweite, worum es David geht, ist Frieden mit mir selbst. Nehmen wir nochmal diese Boxhandschuhe. Vers 15, suche Frieden und jage ihm nach. Was ist denn die Voraussetzung dafür, dass ich Frieden mit mir selbst schließen kann? Ich bin davon überzeugt, dass ich Frieden mit Gott habe. Dass ich als Christ dann ganz bewusst und voller Freude sage, dein Wille geschehe, Herr. Ich werde kaum Frieden in mir selbst finden, wenn ich auf der einen Seite sage, ich will Gottes Kind sein und auf der anderen Seite gegen Gottes Willen lebe. Ob das nun bewusst geschieht oder unbewusst, aber dann werde ich nicht zum Frieden finden, auch in mir selbst nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Zeiten haben, wo wir uns selbst reflektieren können. Wo uns dann Dinge klar werden, dass wir sie Gott bekennen, dass wir Vergebung in Anspruch nehmen, dass wir Erneuerung erfahren, dass wir auftanken können. Ich las etwas Interessantes in der Zeit. Zeitinterview mit Mark Wittmann, er ist Psychologe und Humanbiologe und forscht am Freiburger Psychologischen Institut, inwieweit der Einsatz der neuen Medien etwas mit uns macht. Und dann wurde er gefragt von dem Interviewpartner, Herr Wittmann, sobald wir kurz auf den Bus warten müssen, holen wir unser Smartphone raus. Wir müssen uns also gar nicht mehr langweilen. Was macht das mit uns, war die Frage. Und dann antwortet Mark Wittmann, wir erleben uns selbst nicht mehr. Das klingt komisch, heißt aber, dass wir gar nicht mehr wissen, wie es uns geht. Wenn ich gehetzt in die Arbeit komme und abends wieder nach Hause gehe und mir nicht einmal diese 15 Minuten oder halbe Stunde auf dem Nachhauseweg nehme, um über mich selbst nachzudenken und mich zu fragen, wie geht es mir eigentlich? Was will ich eigentlich? Dann verliere ich irgendwann den Kontakt zu mir selbst. Frieden mit mir. Sabbat. Abschalten können. Um mal zu reflektieren, wie sieht's eigentlich in mir aus? Habe ich Frieden mit mir und mit Gott? Wohin bin ich unterwegs? Was will ich eigentlich? Gott hat schon in der Schöpfungsordnung einen Sabbat, einen Sonntag verortet, weil er genau weiß, dass wir das brauchen. Fokussiert sein, Frieden mit mir selbst. Und die dritte Ebene, Friede mit meinem Mitmensch. Was ist die Voraussetzung für Frieden mit meinen Mitmenschen? Der Waffenstillstand mit Nachbarvölkern? Oder Wohlstand? Oder Gesundheit? Oder dass alles nach meinen Wünschen und Vorstellungen läuft? Nein, ich glaube, die Voraussetzung für Frieden mit meinem Mitmenschen ist Frieden mit Gott und Frieden mit mir selbst. Und dann wird David ja sehr konkret, Vers 14. Dann passt auf, was ihr redet. Lügt nicht und verleumdet niemanden. Wörtlich, bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Das ist interessanterweise ja ein Thema, was sich durch die ganze Bibel zieht. Immer wieder geht es um die Zunge. Weil die Bibel sagt, mit diesem kleinen Organ ist es wie mit einem Streichholz. Du kannst einen Riesenwald anzünden. Die Bibel misst der Zunge enorm Gewicht bei. Und hier steht jetzt, bewahre. Da steht eben nicht, Gott bewahre meine Zunge. Sondern du und ich, wir sollen die Entscheidung treffen, dass das, was ich sage, ob in der Familie oder auf der Arbeit, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, dass es, so sagt Gott, gut und wahr ist. Und zwar nach seinem Maßstab. Dass es Frieden stiftet, dass das, was ich sage, Frieden stiftet. Und die Voraussetzung dafür, Frieden mit Gott und Frieden in mir. Mir ist nochmal dieser Satz eingefallen, den meine Oma immer sagte: Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und dann müssen wir uns ja fragen, wenn wir uns mal selbst reflektieren und beobachten, was kommt da so raus? Und im Rückschluss, was ist dann hier drin? Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Bin ich ein Brandstifter? Oder bin ich ein Friedensstifter? Und die Voraussetzung ist eben nicht, dass im Miteinander schon Frieden ist, dass ich alle mag und alle mich mögen. Sondern David sagt, nein, du und ich, wir haben die Verantwortung zum Frieden. Und diese Verantwortung liegt bei mir und nicht bei dem anderen. Suche den Frieden und jage dem Frieden nach. Fokussiere dich darauf, Frieden mit Gott zu schließen, mit dir selbst. Und daraus erwächst die Kraft, deine Zunge und deine Worte als Friedensstifter in deinem Umfeld zu gebrauchen. Und ein letztes dann, Vers 15. Wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes. Wörtlich, lass ab vom Bösen und tue Gutes. Und mir ist das nochmal so eingefahren in der Vorbereitung, da steht, lass ab, das heißt ja, ich tue es. Sonst müsste ich ja nicht davon ablassen. Lass ab von dem Bösen. Lass ab von dem, was den Frieden zwischen Gott und dir, den Frieden zwischen dir selbst und den Frieden mit deinen Mitmenschen stört oder zerstört. Und dabei geht es nicht um Selbstzerfleischung, ja, oder dass wir uns erst irgendwie klein machen müssen, weil das finde ich so schön, Vers 13, guckt mal, worum es David geht. Wollt ihr das Leben genießen und gute Tage erleben, so die moderne Übersetzung, hier steht wörtlich, wer ist der Mensch, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt und Gutes sehen will? David sagt, hast du Lust am Leben? Willst du deine Tage genießen und willst du Gutes sehen? Dann suche den Frieden und jage ihm nach. Hast du Lust zum Leben? Das ist ja eine ganz einfache Frage. Stehen wir morgens gerne auf? Ja, ich weiß, es gibt tausend Gründe, ja, weil man abends zu lange auf war, weil der Wein so lecker war oder weil das Wetter so schlecht ist. Aber das mag ja auch alles mal zutreffen. Aber stehen wir gerne auf oder gibt es da Dinge in uns, die im Unfrieden sind? Haben wir Lust zum Leben, weil wir im Frieden mit Gott stehen? Weil ich weiß, dass mein Wille auf seinen Willen ausgerichtet ist. Habe ich Lust zum Leben, weil ich weiß, ich stehe im Frieden mit mir selbst, ich weiß, wer ich bin. Habe ich Lust zum Leben, weil ich im Frieden stehe mit den Menschen, die mich umgeben? Oder kommen wir nicht zur Ruhe und finden kaum den Frieden? Suche Frieden und jage ihn nach. Fokussiere dich auf den Frieden, sagt David. Triff die Entscheidung und übernimm die Verantwortung dafür und leite die nötigen Schritte ein. Dazu, dass Gottes Zusage, dass du sein Kind bist, immer mehr dein Herz erreicht. Und dass das deine Identität wird immer mehr und dass dann dieses Sein immer mehr dein Reden und dein Handeln, mein Reden und mein Handeln durchdringt, dass ich echt werde, immer mehr. Das ist ein Modewort, authentisch sein. Dass ich das sage und das tue, was meiner Identität als Gotteskind entspricht. Und dann werde ich zum Friedensstifter in meiner Welt. Und David schließt diesen Abschnitt mit Vers 16. Und da heißt es, denn Gott sieht mit Freude auf solche Menschen und wird ihre Gebete erhören. Wenn wir das nächste Mal Freunde treffen, können wir ja mal fragen, was macht dein Shalom? Amen.